Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
Jetzt lege ich Ihnen die Knetmasse mal so um die Finger. Die Finger leicht in die Knetmasse einsinken lassen und dann die Finger zusammendrücken. So, wieder öffnen und beugen. Da werden jetzt die kleinen Handmuskeln gekräftigt, die eben auch ganz wichtig sind, um die Hand zu stabilisieren, wenn man am PC arbeitet, damit nicht die ganze Belastung nur vom Schultergürtel ausgeht, sondern dass etwas abgefangen wird, indem die Muskulatur in der Hand auch etwas kräftiger ist. Die Therapie wird auch immer aus mehreren Komponenten zusammengesetzt.
Wir haben einmal die Handtherapeutin Anatomie. Beate Jung behandelt eine 24-jährige Studentin mit Schmerzen in beiden Händen und Armen bis hin zu den Schultern. Mit dem Finger auf der Computermaus fing alles an.
Ich saß dann stundenlang da und habe eine ganz kleine Bewegung gemacht mit dem Finger. Also habe mich durchgescrollt durch Massen von PDF-Dateien für meine Abschlussprüfung an der Uni. Dann eine Woche vor der Prüfung konnte ich dann vor Schmerzen meine Hände nicht mehr bewegen. Und leider wurde mir dann erst dadurch bewusst, als es dann wirklich dann zum Desaster kam sozusagen.
Dann blieb nur noch der Gang zur Praxis eines Handtherapeuten. Solche Patienten kommen immer häufiger. Die stundenlange Arbeit an Computern kann gesunde Hände überfordern, bestätigt die Leiterin der Münchner Praxis für Handtherapie, Christine Reff-Richter.
Das ist eine Belastung, die immer die gleiche Bewegung macht. Das heißt, unser Körper ist wohl auf Bewegung ausgelegt, aber nicht auf stundenlange einseitige Bewegungen und das über größere Zeiträume hinweg.
Wer also 8 bis 10 Stunden in der Arbeit scrollt, tippt und klickt und dann zu Hause weitersurft, E-Mails beantwortet oder stundenlang SMS verschickt, kann mit seinen Händen sicherlich nicht mehr stricken oder Gitarre spielen.
Man denkt gar nicht, dass man jetzt irgendwie als Student erstmal die Hände nicht benutzen kann. Das kommt einem gar nicht in den Sinn und die Hände sind auch was man braucht. Das ist einfach so notwendig für den Menschen im Alltag, für die Alltagsbewältigung, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, die Hände nicht benutzen zu können.
Zweifellos sind unsere Hände ein Wunderwerk der Natur. Allein die je 27 Knochen pro Hand machen etwa ein Viertel der Knochen des menschlichen Körpers aus. Faszinierend die Handinnenfläche, höchst sensibel. Dafür sorgen die etwa 17.000 Fühlkörperchen. Sie nehmen alle Reize auf, sei es Druck, Bewegungen oder Vibration. Das ist noch längst nicht alles, erklärt Professor Hans-Günther Machens von der Technischen Universität München. Er ist Direktor der Klinik für plastische Chirurgie und Handchirurgie am Klinikum rechts der Isar. Die Hand, sagt er, hat eine sehr komplexe Struktur.
Sie besteht aus ganz verschiedenen Gewebearten, aus Knochen, aus Knorpel, Muskel, Nerven, Sehnen, Blutgefäßen und natürlich auch der Haut. Und das alles auf engstem Raum. Und es ist das wichtigste Werkzeug des Menschen, um mit der Umwelt zu kommunizieren und auch Dinge zu verrichten. Die Hand kennzeichnet den Menschen.
Die Entwicklung der menschlichen Hand hat eine lange Geschichte. Die ältesten Funde entdeckte ein Forscherteam 1992 in Nordäthiopien. Publiziert wurden die Befunde 2009. Dazu die Medizinhistorikerin Professor Maria Carla Gade-Busch-Bondio.
Es gibt Körperfossilien eines sogenannten Ardipithecus ramidus, genannt eigentlich Ardi. Es sind sehr alte Überresten von über 4 Millionen Jahre her, von einem weiblichen Skelett. Von diesem ist auch die Hand inzwischen rekonstruiert worden. Und diese Überresten sind noch älter als die uns inzwischen bekannten Überresten von Lucy. Und da könnten wir sagen, dass wir über die ältesten menschlichen Hände inzwischen verfügen.
Ardi, wenngleich noch ein Übergang zum Menschen, konnte bereits aufrecht gehen und hatte damit auch schon die Hände frei.
Evolutionär können wir das uns vielleicht so vorstellen, dass der Homo erectus, also der aufrecht stehende Mensch, nach und nach seine Handfertigkeiten entwickelt hat. Und das ist interessant zu sehen, wie gleichzeitig mit der Entwicklung der Hand und der Handfertigkeit und der Produktion, der Herstellung von Gegenständen auch das Gehirn nach und nach und schrittweise fast korrespondierend zur Hand sich entwickelt hat und größer geworden ist. Also das heißt, die Hand hat sich dann in diesen unglaublich langen Zeitspannen im Vergleich zu den anderen Körperteilen ein extrem großes Areal auf der Gehirnrinde auch erobert.
Das nennen Mediziner heute die sogenannte kortikale Repräsentanz der Hand. Das Areal dafür ist der motorische Kortex. Für die Funktionen der Hand ist der Bereich sogar größer als der für die Funktionen des gesamten Beines. Hans-Günther Machens.
Menschen, die häufiger ihre Hand hochdifferenziert einsetzen müssen, zum Beispiel Musiker, haben eine ausgeprägtere kortikale Repräsentanz. Man weiß auch, dass wenn ein Patient seine Hand nicht mehr nutzen kann, zum Beispiel weil er sie durch einen Unfall verloren hat oder durch einen Tumor, dann nimmt diese kortikale Repräsentanz im Gehirn ab und umgekehrt.
Das zeigte sich bei einem Patienten, der 6 Jahre ohne Arme und Hände leben musste. Dann bekam er Hände und Arme eines Spenders. 1 Jahr nach der Transplantation hatte sich auch das Areal im Gehirn deutlich vergrößert. Heute, 2,5 Jahre nach der Operation, kann der Patient schon wieder ein Glas in der Hand halten. Die komplexe Anatomie der Hand ermöglicht 4 Grundgriffe. Maria Carla Gade Buspondio.
Das ist so ein Lateralgriff oder auch Scheckkartengriff. Dann ein sphärischer Griff. Das ist für runde Gegenstände wichtig, wenn wir auch die Hand so rund machen, als ob wir einen Ball in der Hand hätten. Und dann ein Zylindergriff, wenn wir die Finger strecken und dann das Handgelenk so drehen. Ein Präzisionsgriff, und der kann zum Beispiel mit 3 oder 2 Fingern dann durchgeführt werden. Wenn wir dann eben ganz kleine Gegenstände, zum Beispiel einen Ohrring ins Ohrloch einfügen und dann auch noch zuschließen, oder wenn wir eine ganz kleine Schraube bewegen. Die Möglichkeiten, die wir haben mit der Hand, sind auch auf Präzision hin gerichtet. Und das ist das, was auch ganz schwer macht, zum Beispiel heute Handprothesen herzustellen, die eben auch diese Fähigkeiten haben.
Die Hand, Geniestreich der Evolution, nannte vor 10 Jahren der amerikanische Neurologe Frank R. Wilson die menschliche Hand und beschrieb ihren Einfluss auf Gehirn, Sprache und Kultur des Menschen. Als das wichtigste Werkzeug des Geistes bekamen die Hände genügend zu tun. Maria Carla Gade Buspondio sagt, was der aufrechte Gang bewirkt hat.
Das hat auch ihr Gesichtsfeld geändert. Sie haben nach vorne geschaut und nicht nach unten. Und das hat natürlich aber auch zur Möglichkeit geführt, die Hände für Gesten zu verwenden. Also die Gestik ist aber auch eng verbunden mit der Entwicklung der Sprache und der Kommunikation.
Noch heute unterstützen Gesten unsere Kommunikation, unterstreichen das Gesagte oder ersetzen es auch oft.
Wir bohren mit drehendem Zeigefinger in die Backe, wenn der andere uns Märchen erzählen will.
Wenn etwas top läuft, Daumen nach oben.
Reiben uns grübelnd das Kinn zwischen Daumen und den anderen Fingern.
Zupfen uns verlegen am Ohrläppchen.
Ballen die Faust.
Wägen mit drehender Hand ab.
Um Stille bittend, legen wir den Zeigefinger an die Lippen.
Und wenn's mal obszön wird, wird doch glatt der Mittelfinger gereckt.
Wir trommeln ungeduldig mit 4 Fingern auf den Tisch.
Und streicheln liebevoll die Kinderwange.
Menschen in südlichen Ländern reden mit den Händen noch intensiver. Blinde ertasten und lesen mit den Händen die Brailleschrift. Taubstumme verständigen sich mit Gebärdensprache. Gleichgültig, wie wir mit unseren gesunden Händen gestikulieren, zeigen, deuten, wir benutzen sie auf jeden Fall beide. Die Zeiten sind vorbei, als man Linkshänder in Schulen zum Schreiben mit rechts zwang. Aber immer noch gilt die dominante Hand als geschickt, schnell und stark. Neurologische Untersuchungen haben ergeben,
Schreiben und Zeichnen verlangen ähnliche Fertigkeiten wie für ein geübtes Umgehen mit kleinen Werkzeugen im Präzisionsgriff.
Wer sich selbst einschätzt, ob er Rechts- oder Linkshänder ist, orientiert sich immer am Schreiben oder Zeichnen.
Beide Hände, und das war der neue Ansatz des Psychologen Yves Guyard, unterstützen und ergänzen sich. Die passive Hand balanciert immer beim Werfen die Bewegung der aktiven Seite aus. Und beim Schreiben etwa rückt sie das Papier zurecht und nimmt die Schreibbewegung vorweg. Übrigens gelingen uns beim Schreiben einige Handbewegungen leichter und schneller, so Professor Peter Kurz, Arbeitswissenschaftler an der Technischen Universität Ilmenau.
Ich würde mal so ein Quadrat 2x2 Zentimeter wählen. Und wenn Sie dort schraffieren, senkrecht oder dann schräg, dann werden Sie merken, dass es doppelt so schnell geht, als in einer solchen schrägen Position von Nordost nach Südwest. Das führt also dazu, dass unsere Handschrift wesentlich mehr vertikale Streichrichtungen hat. Die fallen uns wesentlich einfacher und leichter, als die etwas schräg gesetzten in die Horizontale neigen.
Wie der individuelle Fingerabdruck schon zeigt, übrigens wird er im ersten Lebensjahr voll ausgebildet, sind unsere Hände einzigartig. Natürlich altern sie auch mit uns. Bislang gelang es der Kosmetikindustrie nicht, Hände jünger aussehen zu lassen. Auch plastische Chirurgie und die Handchirurgie beschäftigen sich mit diesem Thema. Professor Machens.
Allerdings eher mit einem Ansatz, der versucht, durch körpereigene Zellen, Fettzellen, die man unter die Hautoberfläche des Handrückens injiziert, die Fältelung des Handrückens auszugleichen und dadurch auch solche Alterserscheinungen unscheinbar machen zu lassen. Das heißt, die Fältelungen werden aufgehoben, aber wie lange dieser Effekt bestehen bleibt, kann man nicht sagen.
5 Patienten erhielten bereits im Klinikum rechts der Isar in München diese Transplantation von Fettzellen aus dem Bauch in den Handrücken. Kritischer Punkt dabei: man muss besonders geeignete Fettzellen erwischen. Deshalb wird erstmal weitergeforscht. Da sei die Frage erlaubt, wieso macht man es dann schon? Eine Sache von Angebot und Nachfrage?
Grundsätzlich muss man kritisch anmerken, dass heutzutage sehr viel in diesem Bereich klinisch angewendet wird, ohne dass man tatsächlich weiß, womit man es zu tun hat. Wir wissen oft nicht, wie hoch der Anteil der lebendigen Zellen ist von einem Gewebeanteil, den man aus dem Körper entnimmt und ihn dann aufreinigt und dann an eine andere Stelle transplantiert. Da brauchen wir in Zukunft mehr gesicherte Standards, um qualitativ hochwertige Arbeit für den Patienten leisten zu können. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 2 Jahren so weit sind, dass wir ein klinisches Prüfprotokoll für Patienten anbieten können.
Die Schwerpunkte der handchirurgischen Forschung an den Universitäten liegen allerdings in anderen Bereichen. Etwa Handgelenke vor dem Versteifen zu bewahren oder den Verschleiß an Handgelenken und Fingern zu verlangsamen, Arthrose, Rheuma zu behandeln, das geht meist nur mit Medikamenten. Vor allem will man die vielen Handverletzungen versorgen. Die führen Patienten am häufigsten zum Arzt. Wenn ein Messer den Daumen durchschnitten hat, der Finger in der Autotür gequetscht wurde und andere schmerzhafte Unfälle. Oft geht es nicht ohne Ersatzmaterialien, neuerdings auch für durchtrennte Nerven an Fingern und an der Hand. Hans-Günther Machens.
Nerven, die über eine kurze Strecke nicht mehr durch eigenes Nervengewebe überbrückt werden müssen, zum Beispiel nach Handverletzung, sondern zum Beispiel durch sogenannte Conduits. Das sind gewebeartige Schläuche, die den Nerven in einem bestimmten Teil, in dem er fehlt, überbrücken und so die Nervenregeneration wieder erreichen können.
In der europaweiten, derzeit in diesem Bereich größten Studie, wird in München erforscht, welchen Patienten das helfen kann.
Wir haben dort insgesamt bisher 60 Patienten behandelt mit teilweise sehr guten Ergebnissen, teilweise weniger guten Ergebnissen, aber solchen Ergebnissen, die an die Wiederherstellung der Nervenkontinuität durch eigenes Nervengewebe des Patienten heranreichen. Es gelingt aber nicht bei allen Patienten. Junge Patienten mit glatten Schnittverletzungen, die von einem geschickten, erfahrenen Operateur operiert werden, haben die besten Prognosen.
Wenige Menschen finden sich heute damit ab, wenn ihre Hand nicht handlungsfähig und funktionstüchtig ist. Handwerker und Künstler sind und waren sicherlich immer schon besonders auf gesunde Hände angewiesen. Professor Kurz erinnert an den Musiker Robert Schumann.
Dass er sich darüber geärgert hat, dass sein 4. Finger auf der Tastatur des Klaviers bei Weitem nicht die Zielsicherheit und Großräumigkeit der anderen Finger mitgemacht hat. Er hat ihn sich aus lauter Ärger dann mal nach oben gebunden, damit er doch gefälligst auch einen größeren Überstreckungsraum belegen soll, hat dazu geführt, dass er ein Dreivierteljahr nicht mehr Klavier spielen konnte.
So brachial wie im 19. Jahrhundert wird heute keiner mehr mit seinen Fingern und Händen umgehen. Im Gegenteil. Arbeitswissenschaftler oder Ergonomen entwickeln und verbessern Maschinen, Geräte, Systeme. Die sollen die natürlichen Bewegungsbahnen des Menschen bei der Arbeit unterstützen. In unserer heutigen Welt der Computer gilt dies im besonderen Maße für Bildschirme und Tastaturen.
Wir müssen darauf bedacht sein, dass wir Kraft und Präzision trennen. Das würde also heißen, beim Beispiel der Maus, sieh zu, dass du die Last des Armes ablegen kannst und nicht etwa auf der Maus. Und so in etwa auch für solche Eingaben, wo sie die Hand versuchen abzustützen und dann entsprechend für die Finger eine gute Beweglichkeit garantieren.
Peter Kurz erinnert an die ergonomische Tastatur, eine gesunde Sache für tippende Finger und schmerzfreie Arme.
Die Tastatur nicht in einer geraden Ausführung, sondern in einer geschwungenen Ausführung, so dass die Arm-Hand-Haltung eine recht natürliche wird und dass vor allen Dingen im Handgelenk kein Abknicken erfolgen muss und die Finger als Beuger dementsprechend auch guten Zugriff auf die Tasten haben. Und die Sekretärin sagen mir, das Umsteigen von einer geraden Tastatur auf diese ergonomisch gestaltete Tastatur dauert in etwa so 4 bis 6 Wochen. Und dann wollen sie aber auch nicht mehr zurück.
Die ergonomische Tastatur findet sich allerdings nicht auf den kleinen Notebooks und Laptops, wo die Tasten meistens nicht mehr erhöht sind. Warum dann nicht gleich ein Gerät, das man nur noch berühren muss? Das Neueste ist der Touchscreen, also der Bildschirm, der auf Berührung reagiert. Die Kuppen bei allen Fingern sind gleich sensibel, aber das Wahrnehmungsgefühl aus den einzelnen Fingern nicht. Und da steht natürlich der Zeigefinger an erster Stelle. Er kann den größten Druck geben. In der arbeitswissenschaftlichen Forschung wird auch überlegt, ob man die verschiedenen Druckkräfte der Finger als Eingaben zur Unterscheidung nutzen kann. Aber da stößt die Wissenschaft an Grenzen.
Das heißt, es wäre ja auch mal eine Vision zu sagen, die Hand fasst eine Bedienung an und die einzelnen Eingabefelder bewegen sich auf den Finger, der gerade drückt. Das heißt also, ich müsste dort eine Matrix auswerten, müsste eine Zuordnung treffen. Und da haben wir schon das Problem, dass wir solche drucksensitiven Folien derzeit noch nicht haben, die uns melden können, aha, das ist der Finger oder das ist der Zeigefinger oder das ist der kleine Finger oder das ist der Daumen.
Eine Aufgabe für die Zukunft. Bis dahin werden weiterhin Tastaturen neben Touchscreen und anderen Geräten eingesetzt, je nachdem, welche Aufgabe zu erfüllen ist. Und vielleicht müssen wir irgendwann dafür gar nicht mehr die Hände benutzen, weil Spracherkennungsprogramme das für uns übernehmen. Aber das ist momentan noch Zukunftsmusik. Und solange wird die Handtherapeutin wohl auch weiterhin noch den einen oder anderen Studenten behandeln müssen.
Jetzt gehen wir in die Dehnung über, einmal der Streckmuskulatur und auch der Beugemuskulatur. Ganz wichtig ist immer, dass wir beide Muskelgruppen gleichmäßig beüben, weil wir ja eine einseitige Überlastung haben. Das heißt, das Ziel ist, dass man wieder eine Balance herstellt zwischen den verschiedenen Muskelgruppen, auch die an der Tätigkeit beteiligt sind.